Letzte Woche haben wir im Podcast das Thema Bits work because they hurt besprochen. Ich habe dazu unglaublich viele Reaktionen von euch bekommen, per E-Mail, per Text, per PN, you name it. Viele waren total emotional und ich bin ganz begeistert über jede Rückmeldung, die wir bekommen, denn das bestätigt mich so ein kleines bisschen daran, dass wir auch eine Hörerschaft haben, die es interessiert, was wir hier machen. Ich spreche also nicht in einen schwarzen Bildschirm rein, sondern wir erreichen viele Leute hier draußen und können Teil der Lösung sein. Wie ich mit Equidemia Teil der Lösung sein möchte, warum das manchmal ein kleines bisschen unbequem ist und was das mit der Masterclass zu tun hat, das erzähle ich euch heute im Podcast. Also bleibt dran. Viele von euch haben ganz richtig angemerkt, dass das Problem mit den blauen Zungen jetzt nicht so ganz neu ist. Stimmt. Von vielen von euch habe ich auch die Meinung gehört, dass es da vor allem um Geld geht, um Lobbyismus und um den Unwillen, einen Wechsel, ja, herbeizuführen, weil viele Leute da sehr, sehr viel Geld und Macht bei verlieren würden. Meine Meinung dazu ist, dass Lobbyismus sicherlich ein ganz wichtiger und auch ein nicht zu unterschätzender Teil des Problems ist, aber bei Weitem nicht der einzige. Es ist nämlich eine Sache zu wissen, was man nicht will, aber eine ganz andere zu wissen, was wir eigentlich wollen und vor allem, wie wir das erreichen können. Und glaubt mir, ich spreche da aus ganz persönlicher Erfahrung, denn als ich angefangen habe, die eine oder andere wissenschaftliche Erkenntnis in mein Wertesystem einzubauen, hat das erstmal ganz schön gewackelt und ich wusste für einen kleinen Moment gar nicht mehr, was soll ich denn jetzt noch am Pferd machen? Was darf ich denn jetzt noch am Pferd machen? Und für mich als Ausbilderin total wichtig auch, was kann ich denn guten Gewissens unterrichten und wo ist die rote Linie? Wo kann ich hier nicht weitergehen? Und wie kann ich denn Pferden und Menschen dann weiterhelfen, wenn ich an der Stelle sagen muss, ich kann hier wirklich nicht weitergehen. Also ich kann das moralisch nicht mehr vertreten. Und was sind denn dann die handfesten Argumente dafür, dass ich dem Kunden auch sagen kann oder dass ich dem Schüler auch sagen kann, wie es denn an dieser Stelle meiner Meinung nach weitergehen sollte? Das war eine ziemlich spannende Reise und einen kleinen Ausflug da rein, den will ich heute mit euch machen. Mein Name ist übrigens Selina Skogan. Ich bin Ausbilderin, Therapeutin und vor allem auch die Gründerin von Equidemia. Daneben bin ich aber auch noch eins von Berufs wegen aus richtig neugierig. Meine Arbeit bewegt sich irgendwo an der Schnittstelle zwischen Reitkunst und Forschung und zwischen Theorie und Praxis. Und da macht es mir richtig, richtig, richtig Spaß. Heute geht es also nicht darum, was wir auf den ersten Blick direkt sehen. Es geht um das, was darunter liegt. Denn wie ich gerade schon gesagt habe, es ist erstmal total einfach zu sagen, was alles blöd ist, aber daneben Lösungen zu haben. Das ist wirklich viel schwieriger und daneben ein funktionierendes Wertesystem zu haben und auch integer zu sein. Für mich ist Integrität oder war Integrität auch immer ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, ne? Auf Englisch sagt man to have spine. Dass ich mich nicht verbiegen möchte, dass ich meinem eigenen Wertesystem treu bleiben möchte. Und das ist eine Zeit lang ein kleines bisschen schwierig, wenn wir anfangen, uns mit Wissenschaft zu beschäftigen. Denn wir können uns natürlich nicht nur die wissenschaftlichen Studien rauspicken, die unser Wertesystem bestätigen, sondern wir müssen uns vielleicht auch mal die eine oder andere angucken, die unser Wertesystem ein kleines bisschen challengen und wo es ein kleines bisschen ungemütlich wird. Wir sind ein kleines bisschen piekst, denn das ist die Area, in der dann tatsächlich auch Wachstum steckt. Und das ist der Titel dieser Folge und gleichzeitig auch der Titel meines Launch-Webinars nächste Woche Freitag, Beyond the Obvious. Denn Pferdetraining ist wie ein Eisberg und die oberen 2%, das ist das, was wir sehen, ne? Also das sind die blauen Zungen, das sind die Seitengänge, Haltung, schöne oder nicht so schöne Piaflexion, feine Hilfen. Aber darunter liegen noch 98%, die darüber entscheiden, ob das Pferd das überhaupt machen kann und wie die Ausführung gut oder schlecht, das sei jetzt mal dahingestellt, überhaupt irgendwie ist. Und ich bin der Meinung, es geht darum, diese 98% zu verstehen. Und ich spreche immer von speziesspezifischem Verhalten. Das Wissen über speziesspezifisches Verhalten, das ist das, was uns auf dem Weg begleitet, wenn wir für uns definieren wollen. Und ich bin der Meinung, wir haben jetzt diesen Schwungmoment, in dem wir definieren können, was ist denn ethisches Pferdetraining überhaupt, ne? Also, wo wir mal ganz ehrlich in den Spiegel gucken können und mal ganz ehrlich eben diese Puzzlestücke, von denen ich gerade gesprochen habe, die manchmal eben auch nicht so ganz bequem sind und unser Wertesystem ein kleines bisschen challengen und wo man manchmal einfach mal sagen muss, upsie, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es vielleicht anders gemacht, wusste ich aber vorher nicht. Jetzt wissen wir es, jetzt gibt es keinen Grund mehr zu kneifen, jetzt gibt es eigentlich keinen Grund mehr, sich nicht weiter fortzuwilden. Es geht also darum, die Spezies zu verstehen und dann Reiten oder Reitweise so anzupassen, dass wir der Spezies auch gerecht werden. Physiologisch, neurobiologisch, psychologisch, ne? So, da können wir dann ganz viele Türen aufmachen und ganz viele Fässer aufmachen. Und das ist genau das, was wir dann auch in der Masterclass machen. Wir machen ganz viele Fässer auf. Wir wollen nämlich, ich sage immer so ein bisschen, ich bin so ein rosa Kaninchen-Shit-Detektor. Wenn ich mich da draußen bewege, in der freien Wildbahn bewege, wo man sagt, nö, stimmt nicht, nö, stimmt auch nicht. Ach, nö, ist bei Pferden übrigens anders verknüpft als bei Menschen, können wir jetzt auch nicht übertragen. Und ich wünsche mir so sehr, dass es davon mehr gibt. Und genau dafür habe ich die Ausbildung, dafür habe ich die Masterclass ins Leben gerufen. Und ganz viele fragen mich immer, ja, was bin ich denn hinterher, wenn ich die Masterclass gemacht habe? Naja, vor allem bist du klüger, vor allem kannst du Shit finden und vor allem weißt du, wie es dann tatsächlich auch besser geht und bist gut genug ausgebildet, um das auf flexible Situationen, auf variable Situationen flexibel und individuell ohne Anthropomorphismus anzuwenden. Jetzt galoppiere ich euch hier gerade ein kleines bisschen davon. Wenn ihr aber verstehen wollt, nicht nur das ist so oder das funktioniert halt, sondern auch verstehen wollt, warum funktioniert das oder warum funktioniert es nicht mehr, dann schaut euch nachher mal die Masterclass an. Denn, versteh mich nicht falsch, Erfahrung ist total wichtig und total wertvoll. Und das ist auch der Grund, warum ich bei den warum ich mit den Bewerbern für die Masterclass immer gerne einmal persönlich spreche. Ich möchte nämlich so ein kleines bisschen wissen, was bringen die an Vorerfahrung mit? Und dann interessiert mich weniger, wie gut piaffierst du? Und dann interessiert mich vielmehr die Fähigkeit von, kannst du wissenschaftliche Studien lesen, kannst du es interpretieren und kannst du das mit Erfahrung abgleichen? Denn Wissenschaft zeigt uns immer einen aktuellen Stand des Wissens, aber in der Regel, ne, das ist der Witz, den wir immer machen, ist die Studie gut gelaufen. Wenn wir hinterher wissen, was wir nicht wissen und wie wir die nächsten Fragen stellen wollen, und dafür brauchen wir Erfahrung. Und manchmal brauchen wir Erfahrung auch dafür, um zu erkennen, dass in der einen oder anderen Studie die Frage vielleicht nicht ganz durchdacht wurde oder ein Fehler im Studienaufbau ist. Das gibt's ja auch. Auf der anderen Seite müssen wir eben mit all unserer Erfahrung und in all unserem, das haben wir schon seit 2500 Jahren so gemacht, das machen wir jetzt 2500 Jahre weiter so, dafür offen sein, dass wir ja uns selber widerlegen. Das macht nämlich gutes wissenschaftliches Arbeiten eigentlich aus. Und wenn wir uns das mal so auf ethologischer Ebene angucken, dann stellen wir fest, das, was wir vor 2500 Jahren über Pferde wussten, nicht so viel, ne? So, und was wir in den letzten 10 Jahren dazugelernt haben, ganz schön viel. Das wäre jetzt nicht ganz so schlimm, wenn wir das irgendwie in den Topf mit reinwerfen und uns nicht nur das angucken, was schon tausendfach widerlegt wurde mittlerweile. Das ist nämlich dumm. Also immer wieder den gleichen Fehler zu machen, ist dumm. Neue Fehler zu machen, das finde ich ganz schön klug. Und dazu möchte ich euch eigentlich motivieren. Macht doch mal, lass uns doch mal ein paar neue Fehler machen. Das ist doch mal eine schöne Idee. Vielleicht kommt da ja was Sinnvolles bei raus. Also verstehe mich nicht falsch. Erfahrung ist total wertvoll. Aber die Erfahrung zeigt dir manchmal, was passiert, wenn du sehr gut beobachten kannst. Aber sie erklärt dir nicht immer, warum das passiert. Und manchmal zeigt die dir nur, was du ohnehin schon sehen willst. Und das bringt uns zum Confirmation Bias. Und Confirmation Bias, das ist der Bestätigungsfehler, nennt sich das. Wir sehen also, was wir erwarten und wir interpretieren, was wir erwarten. Wenn du also denkst, dein Pferd macht was mit Absicht, dann interpretierst du sein Verhalten dementsprechend. Wenn du denkst, dein Pferd macht das, weil es nicht anders kann, dann interpretierst du sein Verhalten dementsprechend. Aber auch umgekehrt, wenn du glaubst, du müsstest jetzt etwas tun, zum Beispiel piaffieren, zum Beispiel versammeln, zum Beispiel vorwärts, abwärts reiten, weil es ja zum Besten für dein Pferd ist und weil du damit den Fehler XY, den dein unperfektes Pferd macht, ausgleichen willst, auch dann bist du Opfer des Confirmation Bias. Und das ist uns oft gar nicht so sehr klar, ne? Also ganz viele, zumindest von meinen Zuhörern, das sind alles kluge, intelligente Pferdemenschen, die hier in der Regel den Podcast hören. Die wissen, der macht das nicht mit Absicht und die wissen auch, der will dich nicht verarschen. Das wissen die. Und trotzdem sind sie oft glühende Anhänger der einen oder der anderen Reitweise, des einen oder anderen Werkzeugs, des einen oder anderen, ja, vielleicht auch Therapietools und verstehen nicht, warum das so ist, dass das hilft oder vielleicht auch nicht hilft, verstehen auch nicht, warum das bei 50% der Cases hilft, aber bei den anderen 50% nicht. Sondern wiederholen das einfach und interpretieren das in ihrer eigenen Wahrnehmung. Und mit jeder Deutung, mit jeder Wiederholung verstärkt sich der Zirkel noch. Und das ist total interessant, denn wenn wir keine andere Erklärung haben, dann benutzt unser Gehirn, dann benutzt unser Geist alle Puzzlestücke, die der zur Verfügung hat, nicht um zu fragen, was könnte denn hier falsch sein, sondern um die eigene Sichtweise zu verteidigen. Notfalls etwas ausfällig, aller Notfalls auch noch mit Gewalt. Und ich, na, auch hier, ich will da gar nicht sagen, ich mache immer alles richtig oder so, das stimmt nämlich nicht. Ich kenne das absolut aus meiner eigenen Erfahrung und auch ich sehe immer nur oder habe immer nur gesehen, was ich sehen wollte. Bin mir nicht, ich habe jetzt, mir fällt gerade auf, während ich das einspreche, fällt mir gerade auf, dass ich in einer Vergangenheitsform spreche. Aber ich glaube, das ist ein bisschen wild. Ich kann ja auch heute nur das sehen, was ich sehen kann, weil ich weiß, was ich sehe. Und wer weiß, vielleicht sind da noch, ich habe in den letzten, boah, 8 Jahren, 10 Jahren so eine steile Entwicklung hingelegt, wie in den 30 Jahren vorher nicht. Vielleicht kommt da ja in den nächsten paar Jahren noch was, was ich bisher nicht weiß. Und wo ich dann die eine oder andere Peel of the Onion, die eine oder andere Zwiebelschale nochmal abziehen kann und nochmal ein bisschen näher zum Kern der Sache kommen. Im Moment fühle ich mich da ganz sicher, denn auch wenn mir am Anfang die Wahrheit oft auf persönlicher Ebene krass wehtut, kommt man irgendwann zu so einem Punkt, wo man dann wieder genug Werkzeuge hat. Und das auch integriert hat und dann ganz entspannt sich zurücklehnen kann und sagen kann, ja, nö, war falsch, kann ich jetzt besser, mache ich jetzt besser. Und das finde ich total wichtig. Ich kann euch ein kleines Beispiel dazu geben. 2000 war noch vor der Geburt meiner Tochter, muss 18 gewesen sein, glaube ich, habe ich mit der Frauke damals einen Blog geschrieben für Equidemia zum Thema Schmerzgesicht. Ganz wichtiger Artikel, ganz wichtiger Blog. Der damals auch sehr anerkannt war. Das Schmerzgesicht war ja auch noch relativ neu, ne? Das kam irgendwie 14, 15, wurde das publiziert. Und Ich habe diesen Blog geschrieben, ich habe diesen Artikel geschrieben und ich weiß heute noch, wie ich meiner Freundin gesagt habe, ah, das ist ja, eigentlich ist das ja Quatsch. Also so meine Leser aus der Bubble, aus der ich komme, die wissen das alle. Die wissen auch alle, wie man besser reitet und dass man nicht mit Gewalt reitet und wie man Hilfen beibringt und so. Die brauchen das Thema Schmerzgesicht überhaupt gar nicht. Little did I know. Der Artikel war publiziert und in dem Moment, wo ich ihn auf Facebook gepostet habe, habe ich mir mein eigenes Profilbild angeguckt. Und dann habe ich auf meinem Profilbild, gar nicht auf meinem Profilbild, auf meinem hier so Facebook-Banner, das große oben drüber, habe ich mal drauf geguckt. Und während ich da so drauf geguckt habe und darauf gewartet habe, was da für Reaktionen auf den Artikel kamen, den ich damals thematisch schon. Habe ich ja gerade erzählt, wie ich den so fand. Da kamen die ersten Reaktionen darauf. Und während ich darauf so gewartet habe, habe ich mir das Titelbild angeschaut und habe mir gedacht, auch mein Pferd hat ein Schmerzgesicht. Das kann doch gar nicht sein. Aber ich reite doch akademisch. Und dann habe ich Facebook zugemacht und habe dieses unangenehme Gefühl im Bauch gehabt. Und dann habe ich das später irgendwann wieder aufgemacht. Es gab sehr viele Reaktionen, sehr viele Kommentare, sehr viele Likes, sehr viel Teilen. Da habe ich es wieder aufgemacht, habe da wieder drauf geguckt, bin wieder mit dem Auge an diesem Titelbild hängen geblieben und dachte mir, das sieht aus wie ein Schmerzgesicht. Aber das kann ja gar nicht sein. Also ich habe mir das immer wieder aus meiner eigenen Sichtweise erklärt und vor mir selber verteidigt, warum es unmöglich ist, dass mein Pferd ein Schmerzgesicht hatte. Spoiler, na klar hatte der ein Schmerzgesicht, ne? So, heute weiß ich auch, warum der ein Schmerzgesicht hat, weil der ein Defekt im Recall-System hat. Das ist eine ganz andere Geschichte. Damals wusste ich das nicht und habe mir da sehr lange die Wahrheit zurechtgebogen, um nicht sehen zu müssen, dass das, was ich da ausbilderisch tue, ziemlicher Bullshit war und dass da keine Trainingslehre drunter lag und dass da auch nichts anderes drunter lag, außer guter Willen. Und das ist genau der Grund, warum das manchmal so krass wehtut, denn wenn das Pferd, für das wir alles geben, Zeit, Energie, Arbeit, Geld, in meinem Fall, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber ich früher ganz sicher ganz oft bis zur Erschöpfung aufgeopfert, dann kann das, das, was nicht sein soll, das kann nicht sein. Das ist das Pferd, das, was wir uns wünschen oder das, was wir doch zu seinem Besten machen, ist vielleicht nicht gut für unser Pferd ist. Das kann nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Da ist doch die meiner Meinung nach ziemlich fehlgeleitete Idee der Selbstoptimierung, die viel besser zu ertragende. Das ist ja eh was, womit wir gesellschaftlich konstant konfrontiert sind. Wen interessiert schon so ein Burnout, ne? Da können wir auch noch mal ein bisschen mehr in unserem Sitz feilen. Da können wir auch noch mal ein bisschen mehr in unserer Körpersprache feilen. Da können wir auch noch mal ein bisschen mehr an diesem jenem welchem feilen. Um dann festzustellen, die Lahmheit geht trotzdem nicht weg, aber dafür müssten wir ja erst sagen, ach Mensch, der hat ein Schmerzgesicht, der ist vielleicht gar nicht schief, der ist tatsächlich lahm. Das heißt also, solange ich aktiv noch das Gefühl habe, etwas tun zu können, an mir arbeiten kann, muss ich mich der unausweichlichen Wahrheit nicht stellen. Ich muss mich damit nicht beschäftigen und fühle mich deshalb erstmal auch moralisch erhaben. Und spätestens hier sind wir jetzt beim Thema Anthropomorphismus. Ein anderer Podcast, den wir ja vor einiger Zeit gemacht haben, der bei euch unglaublich viel Resonanz auch erzeugt hat, wo wir auch offensichtlich einen Nerv getroffen haben, habe ich gar nicht so mit gerechnet. Gedacht, das wird zu Tode langweilig für euch. Was aber ganz viele Reaktionen eben ausgelöst hat. Und Anthropomorphismus, das ist ein ganz zentrales gesellschaftliches Problem. Nochmal zur Erinnerung, was das ist. Das bedeutet, dass wir alles nur aus der menschlichen Perspektive sehen und dass wir auch Pferden menschliche Eigenschaften ja zusprechen. Nicht nur Pferden, sondern auch Hunden, Katzen, Mäusen, man weiß es nicht. Geht aber auch da, ne, geht immer wieder in beide Richtungen, denn das ist nicht nur der Hund, der lacht oder das Pferd, was dich verarschen will, sondern das fängt schon da an, wo wir von einer Hundemama und einem Hundepapa zum Beispiel sprechen oder von einer Pferdemama. Auch das ist schon Anthropomorphismus. Die ganz großen gesellschaftlichen Probleme, die können wir im Podcast hier ganz sicherlich nicht in 30 oder 45 Minuten lösen. Und das ist auch überhaupt gar nicht mein Anspruch. Aber ich mag das immer mal wieder kurz aufgreifen, darfst natürlich gerne die Folge mit dem Anthropomorphismus nochmal hören, wenn dich das Thema besonders interessiert. Dann machen wir auch demnächst nochmal was zu. Aber ich kann euch natürlich immer wieder darauf hinweisen, dass die Erde keine Scheibe ist, Überraschung, und sich nicht alles um uns Menschen dreht und wir im Mittelpunkt des Universums stehen, auch wenn die Kirche das gerne so hätte. Das heißt also, das kann ja total harmlos wirken, wie zum Beispiel die Hundemama oder der Hundepapa oder der Pferdepapa oder Pferdemama, ist aber tatsächlich nicht neutral, denn das ist ein bisschen emotionales Framing. Spätestens wenn wir sagen, wenn wir dem Pferd Eigenschaften zusprechen und sagen, ach, der macht das gerne für mich. Der fühlt sich so schön, wenn er sich versammelt. Oder was fällt mir denn noch dazu ein? Das ist so niedlich. Der macht das immer. Das ist so niedlich. Dem kann es ja nicht schlecht gehen, weil das ist ja so niedlich. Und das beeinflusst unsere Trainingsentscheidungen oft ganz massiv und ganz massiv im Unterbewusstsein. Da sind wir wieder bei den 98%, die wir nicht sehen. Und hat eine unglaubliche Tragweite, weil wir dann oft glauben, das, was wir tun, das tun wir ja zum Besten unseres Pferdes. Denn wir interpretieren da manchmal Sachen wirklich, wirklich mies. Ich habe heute, kleines Beispiel dazu, ich habe heute ein Foto gesehen auf Facebook in einer norwegischen Pferdegruppe. Da ging es um zwei Dölehest. Ich interessiere mich ja sehr für die norwegischen Pferderassen und ich hätte ja total gerne nochmal einen gesunden Kaltbluttraber oder ein gesundes Döle. Drum gucke ich da öfters mal rein und das Pferd oder das Foto, von dem ich jetzt erzählen möchte, da waren zwei Pferde zu sehen. Offensichtlich waren die irgendwie verbrüdert, also tatsächlich Brüder und das eine Pferd ist jetzt zur Sommerweide zu dem anderen Pferd gefahren. Soweit die Backstory dazu. Und Pferd A, das steht da so, das Pferd, was da schon lange wohnt, und Pferd B, was jetzt vor ein paar Tagen dazugekommen ist, aber Pferd A wohl schon von früher her kennt. Pferde haben ja mega gutes Gedächtnis, wissen wir ja. Pferd B stützt sich also mit geschlossenen Augen auf dem anderen ab. Sah erstmal total niedlich aus. Sogar ich habe mich kurz dabei erwischt, dass ich dachte, ach, wie süß. Habe ich ein kleines bisschen genauer hingeguckt und habe die Backstory dazu gelesen. Denn das, was auf den ersten Blick niedlich wirkt, ist eigentlich überhaupt nicht hübsch. Hier geht es nämlich gar nicht ums Kuscheln. Und das war das, wie die Community das interpretiert. Ah, guck mal, wie schön die kuscheln. Die haben sich bestimmt vermisst, die erkennen sich bestimmt wieder und so weiter und so weiter. Das mag ja wahr sein, dass sie sich vermisst haben und auch, dass sie sich freuen, dass sie sich wiedersehen, kann man jetzt so interpretieren, muss man aber nicht. Aber wenn wir uns das ganz objektiv anschauen, gehört in dieser Art und Weise Kuscheln erstmal nicht zum natürlichen Verhaltensrepertoire von Pferden. Die gehen auch mal in den körperlichen Kontakt, aber jetzt nicht so wie wir Menschen. Und in dem Kontext geht es eher darum, dass Pferd B todmüde ist und sich kaum noch selbstständig auf den Beinen halten kann, fühlt sich aber auch in der neuen Umgebung nicht sicher genug, um sich hinzulegen. Vielleicht hat es das vorher in der alten Umgebung auch schon nicht. Man weiß es nicht. So schnell sieht man eigentlich nicht so richtig krasse Erschöpfung. Aber bei dem Pferd hat man das jetzt wirklich krass gesehen. Darum muss es sich also an seinem Kollegen abstützen, um wenigstens etwas Erholung zu bekommen. Ihr seht also, wir haben hier zwei total unterschiedliche Sichtweisen. Die Interpretation der Community, oh wie niedlich, und dann das, was tatsächlich auch dahinter steckt. Erlebe ich auch immer mal wieder im Unterricht, besonders wenn neue Schüler dazukommen. Bei alten Schülern erlebe ich sowas nicht mehr. Die hören mir ja öfters zu, die wissen das alles schon. Die gucken sich das dann auch etwas kritischer an, aber da sehe ich immer wieder diese Situation, wo die Pferde, während ich mit dem Schüler so ein kleines Briefing mache, ein kurzes Check-in mache, die Augen zufallen und manchmal fangen die wirklich an zu schwanken. Und dann sagen sie immer, ah, ich kann mit meinem Pferd nicht so lange stehen, dem ist langweilig, der interessiert sich nicht für das, was wir hier reden. Während ich mir denke, Mensch, Der hat aber schon lange nicht mehr geschlafen. Und das will ich natürlich sehen, um dann auch beurteilen zu können, wie weit können wir jetzt hier im Training überhaupt irgendwas machen und welches Problem ist trainingsrelevant und welche anderen Probleme müssen wir vorab erstmal klären. Das ist ja gar nicht so, dass ich euch nicht gerne Unterricht verkaufe. Mache ich total gerne. Ja, ich habe aber überhaupt gar keine Lust mehr darauf, Pferde zu unterrichten, die total überfordert sind, die total übermüdet sind oder die nur auf drei Beinen laufen. Da helfe ich euch doch lieber irgendwie anderweitig wieder oder mein Team hilft euch da auch anderweitig wieder. Wir bieten das nämlich, das ganze Repertoire, das bieten wir an, von der Haltungsberatung über Ganganalyse hin zur Rationsberechnung. Das können wir alle, das muss man dann einfach auch mal machen. Und wenn die Pferde dann wieder fit sind, dann haben wir nicht nur glückliche Besitzer, sondern dann haben wir auch Pferde, die wir echt trainieren können. Und dann macht das mit dem Reiten richtig krass viel Spaß. Und da möchte ich doch eigentlich mit euch hin. Wir wollen doch eigentlich, das soll doch Spaß machen, zwar allen Beteiligten. Deswegen werde ich da immer ehrlicher und habe auch immer weniger Geduld. Ich habe kürzlich in einer Community, in einer anderen Community einen externen Vortrag gehalten und habe mir dann von Professionals, von Kollegen von mir spiegeln lassen, dass ich vielleicht in meinen Ansprüchen ein kleines bisschen zu hoch bin, ein kleines bisschen zu krass bin und ein bisschen zu wenig nachgiebig gegenüber Pferdebesitzern. Ich möchte das an der Stelle mal klarstellen. Keiner von den Kunden, keiner von den Schülern, die zu mir kommen, den unterstelle ich Absicht überhaupt und gar nicht, sondern ich unterstelle denen, dass wenn die, spätestens wenn die zu uns kommen, haben die ernsthaftes Interesse an ihren Pferden. Und ich befürchte auch, um auf Equidemia zu kommen oder um wild genug zu sein, sich ein Pferd zu kaufen, sich das zu leisten, all die Arbeitszeit, Geld, Energie, ne, so alles, was da so reinfließt, um sich das leisten zu können, dafür muss man Pferde schon mögen. Anders kann ich mir das nicht erklären, sonst wäre es Sadomasochismus. Ich gehe also immer davon aus, dass jeder das Beste tut im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und ich bin dann so traurig darüber, wenn von Institutionen, von großen Institutionen, und da geht es jetzt nicht nur um die FEI, sondern auch um andere Verbände, Wissen ja so ein bisschen unterm Deckel gehalten wird. Da gehören teilweise auch Osteopathie-Schulen zu, da gehören auch Institutionen zu, die ja, wenn Sie sich selber mal in den Spiegel angucken, Sie selber sagen müssten, das ist bestenfalls Halbwissen, was Sie da vermitteln. Und dafür dürften Sie jetzt eigentlich keine vielen tausend Euro Geld nehmen, um Leute darin auszubilden. Denn auch das ist bestenfalls eine Meinung und keine wissenschaftliche Grundlage und hat nochmal viel weniger Versuchsgruppen. Also eine Versuchsgruppe von zwei Pferden ist jetzt nicht so groß, ne? Ich würde mich schämen, wenn ich das vervielfältigen wollte. Das macht mich so unglaublich traurig, denn in der Regel treffe ich sehr bemühte Kollegen, sehr bemühte Pferdebesitzer, die sehr verzweifelt sind und die echt dringend Hilfe haben wollen, die eigentlich gar nicht so schwer zu geben ist, wenn man eben weiß, wo man suchen muss und wie man Training dann auch aufbaut. Apropos Training, da wollte ich ganz gerne noch ein paar Sätze zu sagen. Wann sind wir Menschen eigentlich auf die Idee gekommen, dass Pferde unperfekte Wesen sind, denen wir beibringen müssen, wie sie sich zu bewegen haben? Das ist eine Frage, die mich in letzter Zeit wirklich umtreibt. War das bei den alten Meistern auch schon so? Und ich habe das einfach nicht gelesen. Also, da steht zwar was von gerade richten, aber so habe ich das eigentlich nicht verstanden. Wann sind wir Menschen oder wir Reiter denn auf die Idee gekommen, dass Pferde sich selber so schief machen, dass sie unbedingt unsere Gymnastik brauchen, um absolut gerade gerichtet werden zu müssen? Das finde ich irgendwie einen ziemlich wilden Gedanken und das ist auch ein Punkt, wo ich mit vielen Kollegen nicht oder nicht mehr einig, nicht mehr einig bin. Denn da gab es sicherlich eine Zeit, in der ich das mal genauso interpretiert habe, dass aus welchen Gründen auch immer die Pferde schief sind. natürliche Schiebe, ne, haben wir alle irgendwie schon mal gehört. Und dass das jetzt unsere Aufgabe ist, wenn wir ein Pferd in der Reitbahn reiten wollen, das Pferd entsprechend gerade zu richten. Auch hier, don't get me wrong, ich bin jetzt nicht gegen eine gute Reitausbildung. Das ist ja Quatsch, verdiene ich mein Geld mit, mache ich auch gerne. Ich bilde gerne Reitpferde aus, macht mir total viel Spaß. Was ich jetzt nicht so gerne mache, ist Pferden die Kompetenz über ihren Körper abzusprechen. Was ich jetzt noch viel weniger gerne mache, ist Werkzeuge applizieren, sei das jetzt ein Kopfstück, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, oder sei das ein Bodyformer oder sei das eine, was habe ich da letztens gesehen, Schubhilfe oder so. Also da gibt es ja wilde Sachen, ne? So von Pessoa-Zügeln bis zu you name it. Da gibt es ja wilde Sachen, das will ich eigentlich alles nicht, sondern ich gehe davon aus, nicht, dass ich diese Bewegung, diese Schiebe, dieses was auch immer, was das Pferd da hat, aus welchem Grund auch immer, dass ich das unterdrücken muss und dass ich das wegmachen muss, sondern ich stelle mir immer die Frage, wem ist das nützlich? Ja? Das ist nochmal ein ganz kleiner Wegweiser zu unserem Freebie im Shop. Da kannst du dir nochmal ganz kostenfrei meine Gedanken zur natürlichen Schiebe runterladen und anhören, falls du das nicht eh schon getan hast. Und dann wirst du sehen, dass ich die natürliche Schiebe in verschiedene Ebenen teile. Und zwar einmal die motorische, das ist die Sache mit der Gymnastik. Einmal die natürliche, das ist die Sache mit der Organverteilung, die am Ende des Tages gar nicht so relevant ist. Einmal die Sache mit den Umwelteinflüssen, da sind wir beim Five Domain Model. Und einmal die Sache mit der sensorischen Schiefe, da sind wir im Thema Lateralität. Und dann natürlich der Bereich von Schmerz. Ganz wichtig, Schmerz. Ich frage mich also gar nicht mehr, erstmal frage ich mich gar nicht, wie kriege ich es weg, sondern ich frage mich erstmal, wem nützen das? Ich glaube nämlich, dass Pferde, genauso wie wir Menschen, und ich würde jetzt mal sagen, jedes fühlende Lebewesen ist dazu in der Lage, total kompetent in seinem Körper zu sein und sich so zu bewegen, wie es den größten Funktionsnutzen hat. Und das ist der Keypoint für dich, der Funktionsnutzen. Nutzen. Und der allergrößte Funktionsnutzen ist immer Überleben. Der ist nicht piaffieren, der ist Überleben. Und da wird das Pferd sich kompensatorische Muster einfallen lassen, die es am besten, am gemütlichsten, am bequemsten überleben kann. Und wenn es dann das eine oder andere Kompensationsmuster zeigt, na, dann wird es schon irgendwem dienen. Vielleicht dem wehen Vorderbein, wenn das Pferd den Kopf nicht runternimmt, sondern immer nur den Kopf hochnimmt, ne? Oder vielleicht den wehen Hinterbein, wenn das Pferd den Kopf immer nur runternimmt und nicht hochnimmt. Da reden wir ja eigentlich dann in der Ganganalyse von einem ganz klassischen Offloading und nicht von einem zu korrigierbaren Fehler. Da wird es nämlich dann interessant, wenn wir physiologisches Wissen und Training zusammenbringen und so ein bisschen weggehen von diesem Schablonendenken, von so müsste ein Pferd laufen und wenn es aufgerichtet ist, ist es besser, als wenn es mit dem Kopf unten ist und so, sondern wenn wir einfach gucken, erstmal, was ist die Funktionalität und dann auch gucken, welche Funktionseinschränkungen hat dieses Pferd einfach, was wäre normal, was ist abnormal und uns dann überlegen, wie können wir das Framing außenrum so aufbauen, dass das Pferd eine höchstmögliche Lebensqualität hat und eine dazu gehört für mich, also zur Lebensqualität gehört für mich ganz sicher auch das Training dazu. Die Haltungsbedingungen sind sicherlich genauso wichtig, aber Training gehört auch dazu. Denn wenn ich immer jenseits der Kapazität meines Pferdes trainiere, mache ich Schaden. Und wenn ich immer unter der Kapazität meines Pferdes trainiere, mache ich auch Schaden. Ja, oder wenn das Pferd schlimmstenfalls gar nicht vernünftig vorbereitet ist. Zum Beispiel, wir haben immer so diese klassischen Beispiele zwischen Überforderung und Unterforderung. Wir haben auf der einen Seite den Zweijährigen, der schon 5 Stunden lang im Kreis laufen muss und mit 2,5 angeritten wird, damit er mit 3 auf der Zuchtschau ist. Und im Umkehrschluss haben wir den Fünfjährigen oder den Sechsjährigen, der adipös auf der Weide steht und nicht bewegt wird und nicht angefasst wird von den Besitzern und dann sechsjährig oder fünfjährig reinkommt von der weichen Weide, noch nie harten Strukturen ausgesetzt worden ist, dann trainiert er ein halbes Jahr Schrittarbeit. Und dann soll der geritten werden. Ja, das werden die Strukturen wahrscheinlich nicht mitmachen. Die sind einfach noch niemals belastet worden. das wird nichts, ne? Denn auch Sehnenbänderknochen müssen ja einen gewissen Grad an Belastung haben, damit die sich überhaupt vernünftig, physiologisch vernünftig entwickeln können. Packen wir jetzt in dieses ganze Konstrukt auch noch das Thema Dorsostabilität herein. Das war ein Thema in unserem letzten offenen Launch-Webinar für die Masterclass. Das ist auch ein Thema, was ich nächste Woche Freitag nochmal ansprechen werde. Das ist der Unterschied zwischen Dorsomobilität und Dorsostabilität. Dann kippt das ganze System. Denn spätestens dann müssen wir verstehen, es geht nicht nur ums Training, sondern es geht immer, wenn wir uns natürliche Schiebe angucken, die eben nicht so natürlich ist, darum, wem es denn nützt. Und dann müssen wir anders denken. Was bedeutet das konkret? Wir können ja nicht so tun, als gäbe es die Beweise nicht. Wir können ja, also natürlich können wir so tun, als wären wir FEI, brauchen wir aber gar nicht. Wir sind ja ein bisschen klüger, ne? So, und mit Lobbyismus sind wir jetzt auch nicht so weit. Also wir können ja auch einfach so tun, als wären wir klug. Und dann tun wir nicht so, als gäbe es die Beweise nicht, sondern wir können auch nicht so tun, als hätten wir 2015 keine Schmerzgesichter kennengelernt. Wir können jetzt auch nicht so tun, als wäre 2018 nicht passiert und die 24 Behaviors wären jetzt optionales Zusatzwissen für Nerds und nicht Essentials und Basics, die wir alle kennen müssen. Auch hier nochmal der Hinweis, könnt ihr euch gegen Spende im Shop runterladen, wenn ihr sie noch nicht kennt. Das heißt also, was passiert in der Praxis? Ne? Wir haben Pferde, die laufen auf drei Spuren und der Reitlehrer sagt, so, jetzt müssen die aber mal gerade gerichtet werden, ohne zu verstehen, dass das was mit einer potenziellen Lahmheit zu tun hat und eben in den Bereich der 24 Behaviors gehört und nicht in den Bereich von, das muss ich jetzt weggymnastizieren. Wir sehen in der Praxis auch ganz viele Pferde, ne, da streiten sich die Gelehrten drüber, ob das Pferd jetzt den Kopf hoch oder runter nehmen soll und was jetzt besser ist für die Ausbildung, ohne zu verstehen, dass ein physiologisch normales Gangbild würde sich das Pferd immer, ja, immer, wenn wir keine pathologische Läsion haben, stellt sich das Pferd immer, und das, auch das ist keine Meinung, das ist Wissenschaft, Pi mal Daumen, mit den Ohren kurz über Widerristhöhe ein und mit dem Kopf ungefähr auf Widerristhöhe. Pi mal Daumen. Zentimeter höher, Zentimeter tiefer. Ne? So, Pi mal Daumen. Würde ich jetzt nicht sofort ausrasten, wenn es ein Zentimeter höher ist, sondern ein Zentimeter tiefer. Wenn mein Pferd sich aber gar nicht vorwärts, abwärts entspannen kann, wie mein Vilja zum Beispiel, war für mich ein mega wichtiges Symptom, ein mega wichtiges Signal, als wir da auf Ursachenforschung gegangen sind. Der konnte sie einfach nicht vorwärts, abwärts haben. Und natürlich bin ich technisch gut genug, um das Pferd trotzdem dazu zu zwingen, das zu tun. Wir haben beim letzten Mal gehört, Pferde habituieren in den Schmerz. Wiederhole ich das also oft genug? Bestätige ich das vielleicht noch mit einem Keks, dann wird mein Pferd das nach der 300. Wiederholung machen. Ist das jetzt sinnvoll, ist eine andere Frage, wenn das eigentlich ein Offloading der Vorderbeine ist. Oder noch viel schlimmer, neurologische Läsionen im Hals. Oder auch umgekehrt, wenn die Pferde immer mit der Nase im Sand sind und sich gar nicht irgendwie aufrichten können, dann hilft es auch nicht, wenn ich ständig am Kopf rumziehe. Dann wird es nämlich auch nicht mehr Aufrichtung von. Das ist nämlich eigentlich ein Offloading der Hinterhand. Ist die Ursache für beides jetzt einfach Mangelbewegung, dann wird das Training oder die Bewegung, egal wie schlecht es ist, erstmal bis zu einem gewissen Punkt helfen. Und dann fühlen wir uns in unserer Theorie bestätigt, wenn wir nicht das ganze Bild kennen. Und genau da, finde ich, wird es nämlich ethisch relevant. Ja, gucken wir uns jetzt, und diejenigen, die mich schon länger kennen, die wissen, ich bin ein feuriger Gegner von Trainingshilfen. Und da gibt es welche, die richten weniger Schaden an. Und dann gibt es welche, die richten mehr Schaden an. Und einer meiner persönlichen, die richten mehr Schaden an, ist sicherlich der Bodyformer mit diesen Nägelchen unterm Bauch. Ach, ist das abartig. Das ist etwas, das zum Beispiel die Erfinder des Bodyformers und auch die Anwender des Bodyformers noch nicht verstanden haben. Die Pferde, bei denen es hilft, die leiden einfach unter Mangelbewegung. Dafür müsste man die gar nicht quälen. Man müsste da jetzt gar nicht mit Nadelkissen arbeiten. Einfach mehr bewegen würde auch reichen. Nee, dafür könnte man sogar ausreiten und müsste nicht im Kreis rumrennen. Kann man aber auch im Kreis machen, wenn es dich glücklich macht. Aber einfach mehr Bewegung, sinnvolle Trainingsphysiologie würde genauso helfen. Und das Pferd hätte weniger Unwohlsein dafür. Und wir würden damit weniger Ganganomalien auslösen. Denn die Pferde, die diesen schicken Bodyformer haben, die laufen ja nur so, als würde er einen Stock im Arsch stecken. Also kleiner Ausflug hier an dieser Richtung. Ach, das macht mich immer so ärgerlich. Das soll ich doch nicht tun im Podcast. Entschuldigung, es macht mich immer so ärgerlich. Aber das ist wieder, ich hatte das vorhin am Anfang irgendwann gesagt. Dass wenn wir keine Erklärung haben, wenn wir keine andere Erklärung haben, außer das Pferd macht das absichtlich. Das Pferd macht das absichtlich, weil es im eigenen Körper nicht kompetent genug ist. Dann kann ich dem natürlich meinen Deckel aufdrücken. Dann kann ich dem natürlich meine Sichtweise und Erklärungsweise aufdrücken und kann meine Sichtweise damit noch verteidigen. Ich richte das Pferd auf, weil es das Beste für das Pferd ist, damit es nicht so auf der Schulter rumlümmelt. Dass dem aber eigentlich die Hinterhand wehtut und die Schulter das ist, was belastet werden kann. Und das lassen wir dabei mal unter den Tisch fallen. Das heißt also notfalls mit sehr viel Überzeugung oder notfalls sogar mit sehr viel Gewalt, wie beim Bodyformer zum Beispiel. Gewalt muss also gar nicht bedeuten, ich lasse den Gaul von morgens bis abends mit der Gerte durch, sondern auch der Griff zu vermeintlich guten Werkzeugen, weil das bei Pferd YZ mal irgendwann geholfen hat, das habe ich mal irgendwie gehört, mache ich das jetzt auch für mein Pferd, damit er nicht so auf der Schulter rumlümmelt. Da haben wir das Konzept von Dorsostabilität noch nicht verstanden. Könnt ihr euch am Freitag anhören, dann wird's spannend. Link zur Anmeldung packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Gibt's aber immer für den Newsletter first. Wenn ihr noch nicht auf dem Newsletter dabei seid, die kriegen immer eine Vorwarnung und können sich als Erste anmelden. Wir haben immer begrenzte Plätze und die freien Webinare sind oft sehr, sehr schnell voll. Ist das spätestens ein Argument für unseren Newsletter? Und dann kommen wir eben in diese Spirale, ne, wo es ethisch relevant wird. Und meistens bleibt dann nur noch eins, und das ist die Hilflosigkeit. Und die spüre ich bei den Tieren, die Opfer dieser Hilflosigkeit werden, und den Menschen, die oft unbewusste TäterInnen sind, gleichermaßen. Und beide tun mir leid, denn beide leiden darunter. Oft fühlen wir uns als Mensch dann irgendwie noch moralisch erhaben, weil unser Pferd eine Magnetfelddecke hat oder weil es regelmäßig der Osteopath kommt oder so. Oder weil wir eben nicht im bösen Sport sind oder gerade weil wir im Sport sind und weil wir im Sport sind und erfolgreich sind, muss es ja besser sein. Also, ne, bist du wieder beim Confirmation Bias. Wir legen uns die eigene Realität dann irgendwie so zurecht. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich finde es jetzt auch nicht so schön, dass ich im Moment kein wirklich trainierbares Pferd im Stall stehen habe. Ich fand auch die Zeiten schöner, als ich fünf piaffierende Pferde im Stall stehen habe. Ich muss aber auch der Tatsache ins Auge sehen und meine eigene Medizin schlucken, dass die Pferdegruppe, die ich im Moment habe, diese Leistung nicht erbringen wird. Schade. Vielleicht kaufe ich mir noch mal irgendwann ein Pferd, dass das wieder kann. Jetzt habe ich ja was dazu gelernt. Ich würde beim nächsten Mal noch mal besser aussuchen. Für meine Kunden tue ich das schon. Aber da muss ich natürlich auch meine eigene, die Sache mit der Integrität, ne, die gilt irgendwie auch für mich und mein eigenes Verhalten. Und dann muss ich natürlich das auch für meine eigenen Pferde so leben, wie ich es unterrichte. Ich habe gehört, ich mache ganz guten Unterricht. Sollte ich ab und zu mal bei mir selber einchecken und nachfragen. Genau. Das ist also dann die Frage der Perspektive, die wir vor uns selber verteidigen. Und ich finde, das ist überhaupt gar nicht mehr haltbar. In 2025, wo alle Gegenbeweise da sind, ist das überhaupt nicht mehr haltbar. Das ist ja Quatsch. Dann sind wir genauso weit von Ethik weg wie die FEI, und da kommt wieder das Thema Dorsostabilität. Da müssen wir einfach anerkennen, dass Exterieurprobleme eher sekundär was mit Exterieur und Training zu tun haben und primär mit Gesundheit, Haltung und Fütterung. Also Leute, wir haben 2025. Lass uns mal den Rücken gerade machen. Lass uns mal so tun, als hätten wir was gelernt. Und wenn wir also Confirmation Bias und Anthropomorphismus ernst nehmen, dann brauchen wir Werkzeuge, und zwar hieb- und stichfeste Werkzeuge, die nichts mit Emotionen und Meinung zu tun haben, um dem was entgegenzusetzen. Denn die Leute, die irgendwie wilde Sachen mit ihren Pferden machen, ich habe heute Morgen einen schönen Podcast mit einer Kollegin aufgenommen, den ihr nächste Woche hören werdet, da hat die Kollegin gesagt, also sie hat mit Freiarbeit angefangen, weil sie das nicht mehr ertragen konnte, weil sie auch diese kognitive Dissonanz gespürt hat zwischen dem, was die Leute sagen und dem, was die mit ihren Pferden machen. Und das ist ein Gefühl, an das ich total gut anknüpfen kann. Und das ist genau der Grund, warum die Equidemia Masterclass multidisziplinär aufgebaut ist. Da habe ich also alles reingepackt, was ich in den letzten Jahren so gelernt habe und was mir so unglaublich wichtig ist. Da geht es um Neurowissenschaften, ne? Da gucken wir uns nämlich an, was passiert wirklich im Nervensystem des Pferdes. Auch wenn die Polyvagaltheorie im Moment total modern ist, heißt das ja nicht, dass sie wahr ist. Ist nämlich auch mehrfach wissenschaftlich widerlegt worden. Ne? Wie beeinflussen neuronale und sensorische Strukturen denn Verhalten und was können wir vom Pferd auf den Menschen übertragen? Nee, umgekehrt, vom Menschen aufs Pferd übertragen und was eben auch nicht. Stichwort Trauma- und Reaktionsmuster, ne? Andere neuronale Verknüpfung im Pferdekopf als beim Pferd oder als beim Menschen. Oder nochmal anders gesagt, Pferde haben immer ein kleines bisschen PTSD. Ich würde mir eher Sorgen darüber machen, wenn mein Pferd nicht mehr reagiert, als über ein sehr reaktives Pferd. Das hat nämlich auf jeden Fall viele Sorgen, aber in den seltensten Fällen ein Trauma. Anderes Thema, kommen wir in einem anderen Podcast nochmal drauf zurück. Wir beschäftigen uns in der Masterclass dann auch lange mit Fütterung, denn das ist nicht nur die Grundlage für Gesundheit, sondern auch für Verhalten. Viele Conflict Behaviors gehören in den Bereich der Fütterung oder können abgestellt werden mit einer sinnvollen Fütterung und ist damit auch ein Ausdruck von Not. Denn wer falsch füttert, bekommt falsche Antworten und auch falsche Handlungen. Teilweise haben wir Pferde, die einfach eine absolute Bewegungsunlust zeigen, weil die eine Unterversorgung haben. Wir haben Pferde, die total dick werden und dann runtergehungert werden. Auch da, Spoiler, Pferde können abnehmen, ohne dass man die hungern lassen muss. Und das sind so ganz zentrale Elemente für Training und Reha. Dazu gehört auch, dass ein Heilungsprozess nicht in Gang kommt, wenn ein Pferd unterversorgt ist oder fehlversorgt ist. Ne? Wir sehen dann auch immer wieder diese wilden Kräuterfütterungen, gerade bei Magenproblemen. Und die sind teilweise so krass, dass das Omeprazol noch nicht mal wirkt. Das finde ich jetzt auch wirklich schade. Das ist viel zu teuer, denn immerhin kostet Omeprazol jetzt fast 1000 Euro im Monat. Also das kann man irgendwie auch klüger machen. Aber auch da sieht man wieder, ne, das sind dann Besitzer, die besonders bemüht sind. Die kaufen ihrem Pferd nicht nur Medikamente, sondern auch alles andere noch, was die Industrie zu bieten hat, ohne zu wissen, dass sie damit der eigenen Therapie teilweise schaden. Und da würde ich mir doch so sehr wünschen, dass wir Experten zur Hand haben, die das einschätzen können. Das ist doch unsere Aufgabe als Ausbilder, oder? Oder auch als Therapeut. Das ist doch meine Aufgabe. So sehe ich meine Aufgabe. Ich möchte meinen Kunden, ich möchte meinen Schüler gerne so gut beraten können, so gut begleiten können, dass ich im Rahmen meines besten Wissens und Gewissens, die Therapie unterstütze und nicht behindere. So, wir gucken uns dann auch die Ätiologie an, was ist normales, was abnormales Verhalten, wo hört denn eigentlich typisch Pferd auf und wo beginnen Stressmonster. Wir gucken uns die Lerntheorie an, denn wenn wir verstehen, wie Pferde wirklich lernen, dann kommen wir auch ganz schnell aus dem Bereich von Verzweiflung und Gewalt im Pferdetraining auf und können es wirklich fair gestalten. Wir gucken uns dann den Schmerzbereich an. Wie erkenne ich Schmerz? Was sind Ganganomalien? Wie mache ich eine Ganganalyse? Was ist ein Schmerzgedächtnis? Wie gehe ich damit um? Wie erkenne ich Prozesse, bevor sie chronisch oder irreversibel werden? Auch ein ganz wichtiges Thema. Und auch, wo erkenne ich Grenzen? Und wie kann ich Belastung individuell anpassen? Ganz wichtiges Thema, gerade auch für die Reha. Wir gucken uns dann Ganganalyse und Physiologie an, ne, damit dir später kein Guru an X für ein U verkaufen kann, sondern dass wir wirklich fundiertes Wissen haben, statt Placebo, statt Meinung. Eine Kollegin von mir sagt immer, Placebo-Pforte hilft manchmal auch. Stimmt, hilft manchmal auch, können wir aber besser. Wir gucken uns die Trainingslehre an und machen uns frei von den Ideen, von bestimmten Ideen erstmal einer Reitlehre, denn Reitlehre ist ja auch immer in einem gewissen Rahmen Nutzung. Und dafür muss das Pferd einfach fit sein. Und ob wir das Pferd dann für Springen, für die Kutsche oder für die Dressur trainieren, das ist erstmal sekundär und irrelevant. Das, was wirklich, was sich nicht verändert, das ist die Physiologie. Und deswegen müssen wir Physiologie verstehen, um Reitweisen unabhängig physiologisch sinnvoll aufzubauen. Wie lesen wir Fatigue-Signale? Was ist eine Pulsmessung? Wann macht Pulsmessung Sinn? Wann auch nicht? Und wie appliziere ich zum Beispiel die Elemente der Ganganalyse und der Gangphysiologie auf das Training, um dann auch in Rehabilitationsbereichen sagen zu können, wir sind hier noch in einem tolerablen Bereich und hier sind wir in einem nicht mehr tolerablen Bereich. Hier sind wir in der Überforderung, hier sind wir in der Unterforderung. Hier gibt es Fortschritt, hier gibt es keinen. Und wie lange sind die Anpassungsintervalle dazwischen? Dann braucht man nämlich auch kein tensegrales Training mehr oder Faszientraining oder wie es alles heißt, wenn wir denn auch hier, ne? Spoiler, Faszien gehören übrigens zum Körper dazu. Ist jetzt nichts, was separat ist und was eine eigene Funktionseinheit ist. Da könnte ich ja ein bisschen wild werden. So, wenn wir dann auch verstehen, dass Faszien ja eigentlich hauptsächlich passiv sind und gar nicht aktiv. Ah, Mensch, ah, da werde ich wieder wild. Dazu haben wir eine tolle Community zur Beobachtung. Und auch zur Reflexion. Wie trainieren wir unseren Blick, damit wir nicht in die Bestätigungsfalle tappen? Wie können wir uns untereinander austauschen, auch damit wir feststellen, dass wir uns gegenseitig nützen können und eigentlich gar keine Konkurrenten sind? Und ich glaube ja schon, wenn ihr das alleine mitnehmen könnt für die nächste Woche, ne? Wir arbeiten gar nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz schöner Gedanke. Das heißt also, ich bin der Meinung, wir brauchen einen Wechsel im System. Aber wenn wir versuchen, das System auf fehlgeleiteten Werten zu reformieren, dann kommt am Ende genauso viel Kacke raus, wie wir vorher hatten. Dann ist es halt andere Kacke, aber Kacke und Braun ist immer noch. Lass uns das doch lassen. Wir brauchen also einen Wechsel hin von einfach vermenschlichter Interpretation hin zur Differenzierung, zur echter Differenzierung, zur Wahrnehmbarkeit und auch zur objektiven Analyse, soweit das überhaupt objektiv sein kann. Und es muss ethisch reflektiert sein. Ich bin der Meinung, dass gutes Pferdetraining heute nicht mehr nur Kunst oder nur Handwerk ist, sondern dass wir aufhören müssen, unsere Pferde nach Menschenlogik zu bewerten. Dem Pferd ist nämlich nicht langweilig, wenn der vorwärts, abwärts gehen soll und er findet Versammlung so viel spannender. Der möchte nicht erst das Abitur machen, bevor der in die Grundschule fährt. Warum denn? Wer hätte denn Nutzen davon? Da müssen wir uns doch eher fragen, warum kann das Pferd diesen Rahmen des vorwärts, abwärts nicht einnehmen? Spoiler, schon mal einen Hals angeguckt oder die Vorderbeine. Ah, Leute, ich verkaufe das ja, ne? So, also davon lebt Equidemia. Wir leben davon, dass wir gute Trainer machen, die genauso wie ich rosa Kaninchen-Shit-Detektor sind und zum Quatsch 10 Kilometer gegen den Wind riechen können. Und wir leben davon, dass wir für dich und dein Pferd, wenn du Hilfe brauchst und gar nicht Trainer bist, individuell reinspringen können. Meine Kollegen und ich machen das total gerne und sind da froh über jeden, den wir begleiten dürfen und jedes Pferd, das eine echte Chance bekommt. Mit mehr Wissen, mehr Struktur, mehr Differenzierung, aber auch mehr Empathie. Denn ich glaube, dass wir die Empathie alle gemeinsam verdient haben. Wir haben schon genug Druck, das brauchen wir nicht noch mehr. Das erwartet dich also in der Masterclass. Wir haben tiefgreifende Module und vor allem hört ihr nicht nur mir zu, sondern ich mache immer so ein bisschen das verbindende Element zwischen den Leuten aus Forschung und Praxis. Wir haben viele internationale Gastdozenten und die neue Masterclass fängt Mitte, Ende August, also irgendwann nach dem 15. August, bis dahin habe ich nämlich Sommerurlaub, fängt die an. Ein paar Plätze haben wir noch frei. Und wir machen ganz viel Live-Webinare. Wir haben aber auch eine Videoplattform dahinter liegen. Wir gucken uns Fallbeispiele an. Und vor allem sind die Formate interaktiv. Ihr könnt mich jederzeit auch erreichen und eure Fragen per E-Mail rüber tickern. Könnt ihr auch in den Webinaren selber stellen. So ist das gedacht. Denn die Masterclass ist keine reine Methode, auch wenn wir natürlich eine gewisse Systematik und Struktur dahinter liegen haben, ist vor allem auch ein Think Tank. Das ist vor allem auch was, was in der Entwicklung steckt und sich stetig weiterentwickeln soll. Denn ich glaube, wenn wir aufhören, neugierig zu werden, dann wird's schlecht. Die Masterclass ist richtig für alle, die nicht mit den oberen 2% des Eisbergs zufrieden sind. Für alle, die nicht aus dem Bauch heraus unbewusste Entscheidungen alleine treffen wollen, sondern die auch die 98% unter der Wasseroberfläche verstehen wollen. Und wenn ich euch jetzt einen Gedanken mitgebe für die nächste Woche, dann ist das sicherlich der Gedanke, euch ins Webinar einzuladen. Dann ist es aber sicherlich auch der Gedanke, sich nicht mit schlechten Erklärungen und ja, Wiederholung einfach zufrieden zu geben. Also überprüft euch doch mal selber und schaut doch mal ganz liebevoll hin, wo ihr euch selber dabei erwischt, dass ihr euch selber eine Situation ja vor euch selbst rechtfertigt oder vielleicht sogar schönredet. In diesem Sinne, danke, dass du heute dabei wärst. Und wenn du dich wiedererkennst in dem, was du gerade gehört hast, dann herzlich willkommen zum Masterclass Launch Webinar. Egal, ob du anschließend in die Masterclass kommst oder nicht, möchte ich dir viele wichtige Gedanken mitgeben und dann stelle ich euch natürlich zum Schluss auch nochmal das Masterclass-Konzept kurz vor und zeige die Querverbindungen für euch auf. Wir wollen gemeinsam schauen, was jenseits des Offensichtlichen liegt, beyond the obvious eben. Denn Pferde brauchen keine Perfektion, sondern sie brauchen Menschen, die bereit sind, genauer hinzusehen. Wir sehen uns also bald. Deine Selina.